In Aserbaidschan beraten die Staaten der Erde auf der UN-Klimakonferenz einmal mehr über Möglichkeiten zur Eindämmung der globalen Erwärmung. Vor allem soll es um die Aufstockung von Hilfszahlungen gehen, und zwar von westlichen Staaten an ärmere Länder. Aber die Rahmenbedingungen könnten schlechter nicht sein. Der künftige US-Präsident Trump hat schon angekündigt, aus dem Klimaschutzabkommen auszusteigen. Die deutsche Bundesregierung hat sich zerlegt. Und 2024 wird voraussichtlich das heißeste Jahr, das je gemessen wurde. Madeleine Wörner, zuständig für internationale Klima- und Energiepolitik beim katholischen Energieentwicklungswerk, nicht Energie, sondern Entwicklungswerk Miserior und derzeit vor Ort in Baku bei der Klimakonferenz. Ich grüße Sie.
Hallo, schön, dass ich da sein kann.
Trump ist zurück, die Ampel gescheitert und die Erde so heiß wie nie. Woher nehmen Sie eigentlich die Hoffnung, dass man das Ruder in Baku noch rumreißen könnte?
Wir haben immer zur Vorbereitung der Klimakonferenz Treffen der internationalen Zivilgesellschaften. Was ich da sehe, ist große, große Motivation. Und meine Erfahrung auch mit Blick auf die Geschichte ist, dass Motivation mehr wiegt und intrinsische Motivation mehr wiegt als schwierige Kontexte. Das sehe ich, dass hier Menschen bereit sind zu kämpfen, dass hier Menschen da sind, die sich einfach dafür einsetzen, dass Klimaschutz vorankommt, dass wir ein ordentliches Finanzierungsziel bekommen. Und das gibt mir Hoffnung, dass wir nicht alleine unterwegs sind, sondern in einer großen Gemeinschaft. Und wenn ich auf die Geschichte blicke, dann haben tatsächlich ja die Guten auch am Ende immer gewonnen. Und das gibt mir auf jeden Fall Hoffnung. Genau. Und vielleicht sehe ich es nicht ganz so, dass das Scheitern der Ampel uns so herausfordert. Vielleicht haben sie ja jetzt auch ein bisschen mehr Spielraum. Das werden wir jetzt sehen.
Es ist ja eine Binse, dass die Welt weg muss von Öl und Gas, wenn sie sich selbst retten möchte. Wissenschaftler und Aktivistinnen predigen das seit Jahren. Wie problematisch ist denn, dass das Gastgeberland Aserbaidschan seinen Wohlstand dem Öl und Gas verdankt? Mit dem Klima kann man es dort doch nicht ganz so ernst meinen, oder?
Ja, das ist total richtig, dass Aserbaidschan quasi die Wiege der fossilen Extraktion ist. Hier hat es angefangen mit der Öl- und Gasextraktion. Das ist eine der Old Ways on the Block sozusagen, der fossilen Industrie. Was das für mich zeigt, dass sie jetzt hier präsent sind, und wir haben ja jetzt das dritte Mal eine Konferenz im fossilen Land sozusagen, dass die fossilen Staaten sich der Rolle des Klimas bewusst sind und auch des Endes ihres eigenen Geschäftsmodells. Bei der letzten Klimakonferenz wurde der Ausstieg bzw. die Abkehr von allen fossilen Energiebrennstoffen beschlossen. Das ist ein Schritt vorwärts gewesen. Jetzt geht es um die Implementierung, die Umsetzung davon. Und es ist aber gleichzeitig richtig, dass von Aserbaidschan vermutlich nicht die Ambition kommen wird, die wir aktuell brauchen. Wir haben einen Prozess, das sind die NDCs, die Klimapläne von den einzelnen Staaten. Aserbaidschan gehört mit den Präsidentschaften eben Aserbaidschan, Brasilien und den Vereinigten Arabischen Emiraten vom letzten Mal der Troika an. Die wollen 1,5 kompatible NDCs haben. Was sie bisher vorgelegt haben, ist ganz, ganz weit davon entfernt. Es zeigt sich auch ab, dass die Staaten mit ihren aktuellen Wirtschaftsplänen vorhaben, ihre Öl- und Gasproduktion um mindestens 32% zu steigern. Eigentlich müssten wir bis 2035 die Reduktion von 55% in den fossilen Brennstoffen erreichen. Das heißt für mich alles, dass sich Aserbaidschan hier auf der Klimakonferenz beweisen muss. Viele Klimaschutzthemen sind gerade blockiert und es braucht einfach Fortschritt darin. Und sie müssen die Rahmenbedingungen setzen, um weiterhin als glaubwürdiger Akteur im Multilateralismus aktiv sein zu können.
Sprechen wir über den künftigen US-Präsidenten Donald Trump. Der möchte aus dem Pariser Klimaschutzabkommen aussteigen, sagen Medienberichte, dass ja die Begrenzung des 1,5-Grad-Ziels festgeschrieben hat. Was bedeutet das für den globalen Klimaschutz? Geht es überhaupt ohne die USA?
Ja, die USA hat eine ganz starke Zivilgesellschaft, die sich für Klimaschutz einbringt. Sie sind großer Geber für Klimaschutzmittel, unterstützen viele zivilgesellschaftliche Akteure weltweit. Das ist auf jeden Fall ein starker Einschnitt. Und was wir aktuell sehen, ist eine Tendenz, beziehungsweise ich möchte es als Frage formulieren, entwickelt sich die USA in eine Art Diktatur. Zivilgesellschaftliche Räume werden schon jetzt stark eingeschränkt. Die Frage wird sein, inwiefern der Inflation Reduction Act aufgelöst werden kann. Eine andere Frage wird sein, inwiefern die Zivilgesellschaft vor Ort in den USA weiterhin Klimaschutz ambitioniert umsetzen kann. Und eine andere Frage ist, und das möchte ich auch offen lassen, ob ein anderer großer Akteur, beispielsweise China, die ja den größten Share an erneuerbaren Energien weltweit haben, ob die nicht ambitionierter in Klimaverhandlungen reingehen können. Der dritte Aspekt ist, wir haben die EU. Und die EU hat jetzt natürlich eine noch viel größere Verantwortung, wo sie sagen, sie wollen die Welt führen, innerhalb des Klimadiskurses da hineinzugehen mit Finanzierungszusagen, mit Klimaschutzmaßnahmen ambitionierten. Und das fängt natürlich dabei an, dass sie sich selber ambitionierte Ziele setzen.
Sie sind von Miserio. Warum ist Miserio als kirchliches Hilfswerk vor Ort? Welche Themen wollen Sie einbringen, die andere nicht konfessionelle NGOs nicht auf der Agenda haben?
Ja, ich würde das Bild hier ein bisschen weiter gerne zeichnen. Ich bin hier von Miserio, aber mit mir sind ganz viele Partnerorganisationen da, die zu unterschiedlichen Verhandlungsthemen arbeiten. Und das ist genau das Mandat, was wir hier von Miserio haben. Auf der einen Seite für jedes Zehntel Grad zu kämpfen, Klimaschutz, denn dadurch kann Entwicklung einfacher ermöglicht werden. Je weniger Klimawandel und je weniger Klimanotstand, desto besser kann man Entwicklungsziele erreichen, desto geringer ist der Druck. Und auf der anderen Seite haben wir unsere Partnerorganisationen hier und mit denen zusammen sind wir eine starke Stimme und können was bewegen. Und das ist einzigartig und wunderbar, dass wir so unglaublich gut vernetzte und thematisch versierte Partnerorganisationen vor Ort haben, die sich mit ihren Verhandlungen zusammentun, mit ihnen argumentieren, diskutieren, um weltweit die Klimakrise in den Griff zu bekommen.
Ganz kurz einen Satz zum Abschluss, Frau Werner. Was müsste passieren, damit am Ende der Konferenz Sie sagen, das war ein Erfolg?
Oh, das ist gar nicht so einfach. Ich würde sagen, das große Thema hier ist das internationale Finanzierungsziel. Und wir brauchen ein Finanzierungsziel, das gut genug ist, dass die nationalen Beiträge zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung vorangehen können. Wir brauchen auch ambitionierte Zusagen von der EU zum fossilen Ausstieg, zur internationalen Energiewende, aber auch Finanzierungszusagen. Wenn wir uns den fossilen Ausstieg angucken, dann sind fossile Ausstiegsdaten für die EU Kohle bis 2030, Gas bis 2035 und Öl bis 2040. Das ist ganz bald und da müssen Transformationsprozesse in Europa umgesetzt werden, aber auch globale Rahmenbedingungen hergestellt werden. Und ja, wir haben den Multilateralismus gerade schon viel angesprochen und vielleicht klingt es naiv, aber für mich ist die Hoffnung oder für mich wäre es ein Erfolg, wenn wir einfach mehr Vertrauen aufbauen zwischen denen, die wirklich vorangehen wollen und denen Klimaschutz wichtig ist.
Die Weltklimakonferenz in Baku, Aserbaidschan. Mit dabei auch Madeleine Wörner bei Miserio, zuständig für den Klimaschutz. Danke Ihnen fürs Interview. Ja, schön. Gerne.